Der Marcel-Hassel-Podcast. Körper und Geiststimmen.
I have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.
Hallo meine lieben Hassel-Hörer und Hörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer ganz besonderen Folge von Sizilien. Wir sind gerade in Syrakus. Und heute habe ich eine ganz besondere Podcast-Partnerin zu Gast. Meine liebe kleine Schwester, die mittlerweile viel größer als ich ist. Mathilde. Mathilde, willst du dich erstmal ganz kurz vorstellen?
Na klar, also ich bin Mathilde, wie ihr schon gehört habt. Ja, ich bin 20 Jahre alt und ich mache gerade ein FSJ in Palermo.
Genau, und heute sind wir nach Syrakus gefahren, das ist ungefähr 4 Stunden von Palermo entfernt. Und ich bin das erste Mal in Italien Auto gefahren und das war ein Abenteuer, würde ich mal sagen. Es war ein Auf und Ab und wir sind froh, dass wir gesund angekommen sind in diesem Ort hier am Meer. Genau, du hast schon gesagt, du machst ein freiwilliges soziales Jahr in Palermo. Wie kam es denn dazu? Warum machst du sowas? Was ist das?
Also, ich kam tatsächlich durch dich darauf.
Oh Mist.
Weil du hast ja, glaube ich, eins vor 6 Jahren, 7 Jahren gemacht.
2007
Jahren, glaube ich.
Ja.
2019.
Ja.
Das sind 6 Jahre.
Genau, wir haben jetzt schon...
Kein Mathe-Leistungskurs.
Der erste. Wir nehmen auf am 01.01.2026.
Ja, genau. Also seitdem du das gemacht hast, damals in Israel, war ich mir sicher, dass ich auch mal eins machen will. Und das halt auch direkt dann nach der Schule. Und so kam das auch. Und dann irgendwann, während ich quasi Abi geschrieben habe, beziehungsweise die Zeit davor, im Januar diesen Jahres, letzten Jahres.
Jetzt kommen wieder diese Wortspiele.
Ja. Habe ich dann mit Mama zusammen gesucht und dann haben wir das dann letztendlich gefunden und mir wurde quasi als erstes Italien erstmal zugeteilt, weil man konnte sich so Favoritenländer aussuchen und dann haben die gesagt, so ja, wir schicken dich nach Italien. Man wurde quasi dann, wenn man in Italien zugeteilt wurde, musste man dann mit der italienischen Organisation reden und mit denen hatte man dann Bewerbungsgespräch auf Englisch und dann haben die sich so gefragt, ja, willst du lieber Großstadt, willst du ein Dorf, so. Oder willst du mit Kindern arbeiten? Willst du mit älteren Menschen arbeiten? Warum nicht?
Jetzt arbeitest du mit Kindern. Also letzte Woche erzählte mir Mathilde, dass sie von einem Kind gebissen wurde.
Ja, ist tatsächlich bis jetzt auch gar nicht nur mir passiert. Also
ja, dann ist ja nicht schlimm, ne?
Dann ist nicht schlimm. Also dann bin ich nicht das Problem, sage ich es mal so. Also meine Mitfreiwilligen wurden auch schon gebissen. Und das war auch irgendwie... Also ich war sogar bei dem einen Mal dabei... Irgendwie, wir haben so aufgeräumt, ich und eine Freundin hatten Schicht zusammen mäßig und dann hat sie so die Stifte weggeräumt und dieses Kind wirklich, es ist ausgerastet. Sie nimmt so diese Stifte hoch und die ist ja natürlich viel, viel größer als das Kind und geht so weg, ganz normal. Dieses Kind springt auf, wirklich, es ist zwar ein 3-jähriges Kind, ist traurig, aber wahr, es springt auf, rennt ihr hinterher, packt ihr Bein so hängt sich so dran, was man früher auch als Kind so bei seinen Eltern richtig gern gemacht hat, aber beißt einfach in das Bein rein. Und sie meinte auch, es tat richtig weh und sie hatte dann, glaube ich, auch richtig blauen Fleck so davon. Und dann, sie hat das so losgemacht und ist dann weitergelaufen. Dieses Kind wirklich, sie guckt sie an, läuft so richtig auf sie zu. Und dann, ich stand so noch dazwischen und ich pack das so, weil das ja nicht gut geendet, sage ich. Also, und so Stories, es ist jedes Mal so, die Kinder, keine Ahnung, wirklich, die rasten wirklich richtig doll aus. Es gibt sehr, sehr viele schwierige Kinder auch und die sind dann aber auch richtig schwierig.
Ja, auf jeden Fall hast du gerade gesagt, du bist zumindest nicht alleine mit solchen Situationen, sondern hast Mitfreiwillige. Wie viele seid ihr denn? Wohnt ihr zusammen? Wie sieht das aus? Und wie sind die Wohnungen vor allem?
Also wir sind insgesamt zu 8 Freiwillige und davon sind es 4 Deutsche und 4 Franzosen quasi. Mhm. Und wir haben uns quasi, die Franzosen haben sich bei deren Seminar kennengelernt und wir haben uns auf dem deutschen Seminar schon kennengelernt im Juli. Und dann haben wir uns nochmal zusammen in dem Seminar quasi in Turin kennengelernt, ganz, also kurz, wirklich kurz bevor Palermo dann. Mhm. Und dann ja, haben wir die so zum ersten Mal eine Woche vor dem FSJ gesehen und wir waren so, ja, okay, das sind die Franzosen, jetzt wissen wir es endlich, weil wir wussten richtig lange, bevor nicht, wer die sind, ob es überhaupt noch mehr Deutsche sind. Und dann wussten wir plötzlich so, ja, okay, vier andere Franzosen. Und uns wurde eigentlich gesagt, ja, mäßig mit den Geschlechtern, das ist gleich aufgeteilt, quasi dann vier Frauen, vier Männer. Und dann wurde, also dann haben wir die so gesehen und wir waren so, ja, okay, da ist nur ein anderer männlicher Freiwilliger. Und deswegen sind es jetzt insgesamt 6 Mädchen und 2 Jungs. Auch okay. Ja, genau. Und dann sind wir dort alle mit dem Nachtzug hingefahren. Und die Wohnung, eigentlich an sich ist sie sehr luxuriös, würde ich sogar sagen, für sizilianische Verhältnisse.
Für Palermo, für Freiwillige.
Gott.
Machst du gleich Party hier?
Ja, natürlich.
Das ist der Palermo-Style, ja, ja.
Ja, und also ich würde sagen, wir sind so reingegangen und es war alles richtig aufregend. Und ich weiß ja noch damals, so deine Wohnung war jetzt nicht so das Gelbe vom Mai.
Die Kakerlaken haben sich.
Und dann habe ich mich schon mal so richtig gefreut, dass das alles so ein bisschen moderner aussah und irgendwie so freundlich wirkte und auch groß. Und dann, was wir im Vorhinein auch alles gar nicht wussten, eigentlich sind wir sogar davon ausgegangen, dass wir Einzelzimmer hatten, weil Vorfreiwillige von uns auch Einzelzimmer hatten. Und dann kommen wir so da an, so, also mäßig die Mentorin und die Busfahrer haben uns vom Bahnhof abgeholt. Und dann kommen wir dort an, so müssten einen riesen Vertrag unterschreiben, wirklich mit 5000 Regeln. Das hat sie uns so auf Italienisch.
Ich dachte, das machen nur Deutsche.
Die Bürokratie ist da viel schlimmer. Das hat sie dann uns tatsächlich auch auf Italienisch bzw. Englisch erklärt. Und manche Sachen sagt sie so auf Italienisch und ich so, ja. Ich kann es jetzt leider noch nicht fließen, so. Und dann war sie auch mal, also wir meinten dann so auch schon auf der Busfahrt, dass wir jetzt auch nicht so gut Italienisch können, also die Franzosen, denen fiel es, glaube ich, viel, viel einfacher, weil die Sprachen sehr ähnlich sind. Aber bei uns, wir waren jetzt keine Profis so. Und dann erklärt sie diesen Vertrag trotzdem so auf halb Italienisch und ich dachte mir so, okay, was sagt sie da gerade auf?
Che cosa vuoi?
Was sagt sie da gerade auf Italienisch, was ich nicht verstehe? Und dann meinte sie ja auch so, ja, es gibt 2er Zimmer, ihr könnt jetzt entscheiden, mit wem ihr aufs Zimmer wollt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind 2 Jungs und 6 Mädchen und davon sind es quasi 3 französische Mädchen und 3 deutsche Mädchen. Deswegen wegen 2er Zimmer mussten wir uns dann halt aufteilen und wir kannten ja die Franzosen nicht so richtig an sich. Und dann war irgendwie so klar, ja okay, einer von uns Deutschen muss sich jetzt mäßig abdrücken, keine Ahnung. Und ich habe das dann gemacht. Ich war so, okay, nehm's auf mich. Also an sich, mich hat das quasi gar nicht so gestört, so doll, weil ich dachte mir so, ja, ist eine neue Erfahrung. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, mit nicht seinen Freunden aufs Zimmer zu gehen. Dann kann man sich nicht zerstreiten im Ernstfall. Ja. Und die Franzosin, mit der waren wir auch schon im Nachtzug, die wirkte eigentlich auch sehr nett so. Und dass ihr jetzt sowas nicht so krass wichtig ist so. Und auch sehr entspannt. Und da, keine Ahnung, da hatte ich einfach ein gutes Gefühl. Und da meinte ich so, ja, so wollen wir so. Dann war sie ja auch so, ja, kein Problem. Und dann war das auch mit den anderen Franzosen so. Die waren auch richtig fein, dass sie miteinander auf dem Zimmer sind. Und dann war das halt mäßig so, dass ich mit einer fremden Person auf dem Zimmer bin.
Aber ich finde es wirklich richtig stark, dass du gesagt hast, du gehst mit der Französin aufs Zimmer, weil ich finde, es ist so wichtig, in einem Auslandsjahr aus der deutschen Bubble herauszukommen, weil sonst hat man irgendwie nichts gekonnt. Wenn man dann immer in seinem eigenen Freundeskreis hängen bleibt, die ganze Zeit nur auf Deutsch redet, ja, wie du sagst, dann streitet man sich vielleicht oder zerstreitet auch und dann, also, und bis jetzt hat sie es ja auch gut gemacht. Wie heißt sie denn?
Also sie heißt Ines und sie ist, glaube ich, sogar Halbitalienerin, also ich bin mir gar nicht mal so sicher, aber also ihre Mutter und ihre eine Schwester wohnen auch in Italien und deswegen kann sie auch fließend Italienisch. Und aber ich glaube so, dann ihr Vater wohnt in Frankreich und sie selbst wohnt auch in Frankreich, deswegen kann sie beides richtig, also fließend. Und Englisch kann sie aber tatsächlich auch sehr, sehr gut, also sehr überraschend für Franzosen. Habe ich schon sehr, sehr anderes erlebt. Deswegen hatte ich da auch richtig Angst. Und die haben aber von Anfang an gesagt, dass sie die Beste in Englisch ist. Und deswegen war ich so, ich schnapp mir die, wenn ich mit einer Franzosin, ich weiß gar nicht, wie man richtig sagt.
Ich glaube Französin.
Ich weiß, ich habe auch schon mal Franzosin gehört, deswegen, ja, kritisch. Auf jeden Fall dachte ich dann, ja, ich nehme sie so mäßig, wenn ich mit ihr gehe. Und
Franzfrau.
Ich glaube, das ist ein bisschen rassistisch.
Und jetzt hast du ja gesagt, zu mir, ihr habt jetzt auch eher wie so eine Zweck-WG, Zweck-Zusammenwohnen. Und ich persönlich finde das auch gar nicht so schlecht, weil nicht aus jeder WG, nicht aus jeder Zusammenwohnschaft, die zufällig zusammengeworfen ist, muss immer eine Freundschaft entstehen. Man kann auch einfach so zusammenwohnen, ganz Mittel zum Zweck mäßig. Finde ich manchmal auch entspannt, weil ich finde, da sind irgendwie auch immer falsche Vorstellungen, dass aus allem eine beste Freundschaft werden muss.
Ja, genau. Also ganz genau. Am Anfang war ich sogar, ist ja eigentlich, also wäre schön natürlich, wenn man sich dann irgendwann auch richtig gut versteht, aber es muss auch nicht sein, weil zum Beispiel unsere Mutter hat mir auch gesagt, dass es eigentlich auch gut ist, wenn man sich mäßig auf so einer Fremdenbasis einfach nur gut versteht, also dass man guter Mitbewohner ist. Und mehr nicht, weil man sich dann auch nicht so richtig zerstreiten kann. Mhm. Natürlich gibt es dann so andere Punkte, die so ein bisschen schwieriger sind, wenn man sich nicht so gut kennt, weil man einfach nicht so weiß, okay, wie wäscht man jetzt ihre Wäsche oder darf ich das jetzt mitwaschen so mäßig? Also dann entstehen so andere Probleme, wo man sich vorher dachte, oh, okay, da ist jetzt, also das ist ein bisschen schwierig. Also auch wenn es nur Wäsche waschen ist, ich sag dir, das ist ehrlich auch komplizierter.
Die so gewohnt sind in unserem Alltag auf Toilette gehen.
Oder putzen.
Wie lange braucht jemand im Bad? Die ganzen kleinen Dinge.
Ja, genau. Und auch noch mal kurz zu sagen auf die Zimmersituation. Also ich sag ehrlich, für zwei Personen ist das Zimmer wirklich eigentlich zu klein. Also es sind so zwei Einzelbetten, die sehr nah tatsächlich beieinander stehen. Auch krass, wenn man sich nicht kennt so mäßig, dass man auf sehr engen Raum zusammenschläft. Und dann hat man quasi einen Schrank, auch nur einen Schrank. Also da zum Reinhängen, eine Stange mit Bügeln ist in dem Schrank und noch zwei Fächer, mehr nicht. Also auch nicht so viel mitnehmen, angesagt. Und dann gibt es einen Tisch und dann halt mäßig noch ein Bad, einfach mit einer Dusche, Duschvorhang und dann noch ein Waschbecken. Also es ist wirklich sehr minimalistisch gefasst. Und wir haben tatsächlich eins von den zwei Zimmern noch mit Balkon.
Also da bin ich ja sehr neidisch. Aber ich würde sagen, Minimalismus ist das Oberwort für ein freiwilliges soziales Jahr.
Ja.
Man muss das lernen. Und vielleicht fällt uns das als deutsche junge Frauen auch schwer, weil wir nun mal irgendwie privilegiert aufgewachsen sind.
Die
wissen irgendwie,
jedenfalls,
was ist ein eigenes Zimmer, was ist ein schönes, warmes Bett, was ist eine geile Küche, was sind schöne Töpfe, schönes Geschirr, schöne Teller. Weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich enden soll. Und das habe ich irgendwie in meinen Auslandsjahren auch erstmal gelernt, was es heißt, ein Jahr aus einem Koffer zu leben.
Ja.
Und was es heißt, was toll ist in Deutschland, worüber man vorher immer so viel gemeckert hat. Und auch, was es heißt, dass man seine Tür mal zumachen kann.
Ja.
Privatsphäre.
Also wirklich, Privatsphäre ist ganz, ganz mini klein geschrieben. Wir haben wirklich gar kein Zimmer, in dem wir alleine sein können. Also gar nicht. Du musst in den Garten gehen nachts oder was weiß ich. Also wirklich, ich hatte jetzt schon öfter so, auch wenn ich erst ein bisschen mehr als 3 Monate dort bin, schon öfter dieses, ich muss einfach mal alleine sein in meinem Zimmer. Und es ist ja leider deswegen nicht nur mein Zimmer, auch gar nicht meine Entscheidung, ob ich jetzt alleine bin oder nicht. Das muss man dann, also manchmal hat man Privatsphäre, wenn zum Beispiel die andere Person nicht da ist oder man selbst nicht da ist. Aber sonst eher nicht, weil ich will jetzt auch nicht sagen, geh mal raus.
Und lustigerweise wird es ja Ines genauso gehen. Das denke ich mir immer so. Man geht immer so von dieser Ich-Perspektive aus, aber der anderen Person wird es ja vermutlich genauso gehen.
Ja, genau. Ja. Das Ding ist, also das Krasse ist, dass sie auch tatsächlich 4 Jahre älter ist. Also schon 24, hat auch, glaube ich, schon in der WG gelebt. Also die kennt das, glaube ich, auch alles schon so ein bisschen.
Ja. Pillenwecker.
Ja, ganz genau.
Und wie ist deine Verbindung zu den anderen Deutschen? Also ihr habt auch so Schichten zusammen im Kindergarten?
Ja, also tatsächlich am Anfang hatte ich, glaube ich, keine Schicht mit den anderen zusammen. Weil zum Beispiel der eine Mitfreiwillige ist erst 3 Wochen später gekommen, weil er erst kommen konnte, wenn er 18 geworden ist. Also war quasi noch 17 und ist dann erst in dem Jahr quasi
Because
18
in
geworden.
In Germany we say, Eltern haften für ihre Kinder, wenn du unter 18 bist.
Ja.
Und das will meine
Italiener
FSJ
wollen keine
17-Jährige.
Und dann ist der quasi nachgekommen und dann habe ich quasi die ersten 3 Wochen nur mit den Franzosen zusammengearbeitet. Aber ich sage ehrlich, war auch sehr, sehr lustig. Und dann war ich tatsächlich in der ersten Woche, wo er kam, krank und deswegen hat er dann meine Schichten übernommen. Ich glaube, das hat unsere Mentorin aber gar nicht so gestört, weil sie musste nicht umplanen. Der hat mich einfach quasi so ersetzt.
Mir hat mal jemand gesagt, man wird meistens immer bei einem freiwilligen sozialen Jahr in der ersten oder zweiten Woche krank. Weil alles so neu ist. Meistens die Temperaturen waren ja auch nochmal krass.
Ja, das
bei
stimmt.
Bei dir war es noch richtig warm. Und dann ist der Körper erstmal so...
Also wirklich.
Ja, also das ist ganz oft, dass man am Anfang krass krank wird erstmal.
Das war richtig krass, weil ich war auch wirklich für 3 Wochen oder so krank. Und dann dachte ich mir in der 3. Woche so, ich muss jetzt mal tatsächlich... Ja. mir frei nehmen und gucken, dass ich jetzt wirklich wieder gesund werde, weil ich dachte mal zwischendurch, ja, ich bin jetzt wieder gesund und dann kam wieder ein Down und ich dachte, bevor das jetzt irgendwie zu einer Lungenentzündung oder irgendwas Schlimmeren wird, nehme ich mir frei und dann, wie gesagt, hat das irgendwie eh ganz gut gepasst, glaube ich, für alle. Und dann, nachdem ich wieder gesund war, hat sie quasi den Plan komplett umgestellt, wie alle andere Schichten. Und also der Planwechsel war jede Woche anders, immer wieder was Neues umgeplant, immer wieder andere neue Schichten. Und dann habe ich quasi immer mit den Franzosen, mit denen ich vorher schon zusammengearbeitet habe, und dem Deutschen mit Freiwilligen, der danach gekommen ist, zusammengearbeitet. Also das war, also beziehungsweise ist schon sehr, sehr lustig, wenn man dann auch jemanden hat, mit dem man auf Deutsch reden kann.
Ja.
Obwohl tatsächlich die Italiener einen sehr böse angucken, wenn man Deutsch redet, auch wenn es die eigene Muttersprache ist. Ich weiß nicht, wenn die Franzosen untereinander reden, ist es okay, aber wenn das Deutsche machen, ist es irgendwie so richtiger...
Vielleicht klingt Deutsch irgendwie bedrohlicher.
Ich manchmal, ich habe wirklich das Gefühl, die mögen uns nicht, vielleicht weil das Ältere sind oder deren Omas und Opas, die sagen, ja, Weltkrieg, ihr seid scheiße.
Geht nicht zu den Deutschen.
Ja, ich weiß es nicht, aber...
Das ist auffällig, vor allem, weil das ja noch Kinder sind, ne? Die wissen ja, also...
Ich meine, die Erzieher sind ja auch nicht alt. Ich finde
gar nicht so schlimm, wenn jemand mal in einer anderen Sprache redet. So.
Ja, und dann waren die auch so, wenn zum Beispiel ein Kind mich irgendwas gefragt hat, hat ein anderes Kind gesagt, ja, frag sie nicht, sie kann eh kein Italienisch. Und ich war so, hör mal, so schlecht bin ich jetzt auch nicht, dass ich das jetzt nicht verstanden hätte. So.
Ganz schön eingebildet.
Ganz schön frech für 3 Jahre.
Apropos frech, was musst du mit den Kindern nennen in jeder Schicht? Also was sind eure Hauptaufgaben mit den frechen Kindern?
Also, wir müssen mit 20 frechen Kindern, in meiner Gruppe sind es auf jeden Fall so viele, also was ich noch kurz dazu sagen würde, es gibt 2 Gruppen und in der einen Gruppe sind es, glaube ich, 18 freche Kinder, die 2 bis 3 Jahre sind, und in meiner Gruppe sind es so 20 oder mehr freche Kinder leider, die so 4 bis 6 Jahre sind ungefähr. Ich meine, das hört sich eigentlich gar nicht so schlimm an, aber... Ich sag ehrlich, italienische Kinder sind sehr, sehr frech. Und ja, am Anfang wurde uns gar nicht so richtig gesagt, was wir machen sollen. Die waren einfach so, ja, helft den Lehrern. Und das machen wir tatsächlich auch immer noch so. Also manchmal geben uns die Lehrer, beziehungsweise so, wie nennt man das, Erzieher.
Ist das dann wie so Vorschule?
Ja, manchmal tatsächlich schon. Die machen schon so krasse Aufgaben manchmal, wo ich mir denke, das habe ich nicht im Kindergarten gemacht. Mhm. So, die lernen schon Englisch und so. Das hatte ich erst in der 3. Klasse. Und dann soll man halt auch immer dafür sorgen, dass sie alle ruhig sitzen. Auch ein bisschen schwieriger bei den ADHS-Kindern. Und ich habe auch leider keine fertige Ausbildung dafür. Also manchmal weiß ich mir dann wirklich gar nicht mehr zu helfen. So. Es hilft nicht, sich neben die zu setzen. Es hilft nicht, die festzuhalten. Es ist ganz schwierig manchmal. Und manchmal, wenn man dann tatsächlich auch sagt, ja, das und das darfst du nicht, kommt der Erzieher und sagt, warum hast du ihr gesagt, sie darf das nicht, sie darf das. Und ich denke mir so, ja, wie sollen die mich ernst nehmen, wenn die Erzieher immer sagen so,
ja,
warum hast du ihr das verboten, warum hast du ihr das gesagt, so, war jetzt nicht so richtig. Und die dann das aber im Endeffekt selbst machen so, dann kann ich ja nichts machen, so mäßig. Und die anderen Aufgaben zählen dazu, dass man mit denen auf Toilette gehen muss. Also wirklich immer. Die dürfen nie alleine aufs Klo. Und bei der jüngeren Gruppe gibt es, glaube ich, auch noch 3 Kinder, die gewickelt werden müssen. Also das müssen wir dann auch machen. Das machen die jetzt ja nicht.
Ach so.
Ja. Man denkt immer, Kind wickeln ist jetzt nicht schwer. Also ist es auch prinzipiell nicht. Aber wenn man es noch nie gemacht hat, ist es so, ja, wickel mal das Kind. Mach mal jetzt. Mach mal, Wally, mach mal.
Ich wollte nicht und mit dann, Kindern arbeiten.
Und dann ist da so ein Kind, was sich so richtig eingeschissen hat, so richtiger Durchfall. Ja, ist jetzt nicht so...
Ja, und vor allem habt ihr keine Desinfektionstücher oder irgendwas.
Ja, genau.
Erzähl mal die Story mit dem eingeschissenen, frechen Kind.
Also es gibt viele eingeschissene, freche Kinder tatsächlich. Das sind immer die allerschlimmsten. Die sind richtig frech und dann scheißen die sich an und dann sind die so, ja... mach mal jetzt, wechsel mich mal. Und dann, also es war einmal, hatte ich Frühdienst. Das ist von 8 bis 13 Uhr, also wir arbeiten immer so 5 Stunden. Und dann kam ich da morgens an, so, also die kommen irgendwie so zwischen um 8 und um 9. In Italien ticken die Uhren ja eh ein bisschen anders.
Ja, beziehungsweise gar nicht.
Genau, sind alle kaputt. Und dann kamen die Kinder dort an und waren alle richtig, richtig frech. So, haben nicht auf die Erzieher gehört, also das ist auch ein bisschen fragwürdig. So, selbst bei den schwierigen Kindern, die hören auch nicht auf die Erzieher. Weiß ich auch manchmal nicht, was ich dann da soll, weil wenn die noch nicht mal auf die Erzieher hören, wie dann auf mich. Und dann war da so ein Kind, das ist, wie sich auch jetzt nach 3 Monaten herausgestellt hat, sehr, sehr frech. Das kam so, 8:30 war es, glaube ich, so halbe Stunde auf Arbeit. Erzieherin sagt mir so, ja, hat sich eingeschissen, wechsel dem mal die Hose. Dann war ich so, ja, ich brauche Wechselsachen, gibt es so einen Google-Übersetzer ein, zeig hier so mein Handy, weil ich wusste wirklich nicht, das war noch ganz am Anfang, ich wusste nicht, wie man das ausspricht. Und dann hat sie so geguckt, sie findet nichts, dann gibt sie mir so eine Leggings von einem Mädchen. Ihr müsst euch vorstellen, das Kind hatte dann auch keine Unterhose an und eine Leggings von einem Mädchen an. Und das musste ich dem noch anziehen, das war ja nur die Vorstellung. Und dann war so die Erzählung, ja, geh mal und nimm noch 3 Kinder mit aufs Klo. Eigentlich dürfen die das auch nicht. Wir dürfen immer nur mit einem Kind aufs Klo, aber irgendwie Regeln werden auch nicht so groß geschrieben. Und dann bin ich mit dem Kind aufs Klo, hab das dann mäßig so, ich hatte keine Handschuhe, ich hatte kein Desinfektionszeug, ich hatte eigentlich gar nichts. Dann habe ich mir so Tücher genommen, habe die so nass gemacht, musste dann erst dann die ganze Scheiße von seinen Beinen wischen und so. Mhm. Und dann habe ich das alles sauber gemacht. Ich fand es auch richtig eklig, weil es hat auch richtig gestunken. Und dann habe ich dem diese Leggings so angezogen. Die war dem natürlich viel zu klein, weil es war nicht seine. Und dann ist er da auch ohne Schlüpfer rumgelaufen, wo ich mir auch so dachte, wie kann das sein so? Weil hygienisch jetzt auch nicht so krass.
Und das ist ja auch eine Schutzkleidung, Unterwäsche.
Ja, eben. Und danach habe ich mich erstmal gewaschen, also mit den Mitteln, die vorhanden waren. Also am liebsten hätte ich mich tatsächlich geduscht, aber war nicht möglich. Und dann bin ich mit dem wieder zurück in die Klasse und diesen anderen 3 Kindern wieder zurückgegangen, die währenddessen, glaube ich, gewartet haben. Also so lange, bis das Kind fertig gewickelt habe. Dann, die sind ja alle sehr frech und dann haben die sich so nass gemacht beim Waschbecken, weil das Waschbecken ist auch wirklich doof aufgebaut. Und dann komme ich mit diesem Kind wieder und den anderen 3 Kindern. Erzieherin guckt mich an, richtig wütend. Und ich denke mir, ich habe gerade dieses Kind gewickelt, ich hätte es auch selbst machen können. So, guckt mich an, so, warum sind die Kinder so nass? Und ich war so, ja, keine Ahnung, warum die Kinder so nass sind. Die haben sich jetzt nass gespritzt, nehme ich mal ganz stark an. Und sie war so, ja, du musst darauf achten, dass sie sich nicht nass spritzen. Und ich war so, ja, dann schick mich doch vielleicht mal nur mit einem Kind so aufs Klo, damit ich auch nur auf dieses eine Kind achten kann. 2 Augen sind nicht für 4 Kinder da.
Mhm.
Ja, und das war auch so, also ist jetzt tatsächlich schon öfter passiert, dass die Erzieher auch nicht mehr so ganz korrekt zu uns sind und wirklich uns wie Freiwillige tatsächlich dann auch behandeln. Das heißt, man muss des Öfteren putzen, also eigentlich gefühlt den ganzen Tag putzen, immer alles aufräumen, nachräumen, mit den Kindern aufs Klo, Scheiße wegmachen, Po abwischen, keine Ahnung, alles. Und das alles, obwohl uns gesagt wurde am Anfang, wir gehen in eine Schule und nicht in einen Kindergarten. Und hätte ich das gewusst bei der Stelle, ich weiß nicht, ob ich sie dann trotzdem genommen hätte, so, weil ich bin davon ausgegangen, ich arbeite mit Grundschülern beziehungsweise auch so Mittelstufe und nicht, dass ich jetzt quasi so Kindern den Arsch abwische und eine Putzfrau bin.
Das erinnert mich immer, dass ich in meinen Auslandsjahren immer eingestülte Stühle entfernen musste.
Eingestülte Stühle?
Ja, ja. Ich glaube, man lernt irgendwie, wenn man Freiwillige ist, leider so ein bisschen ein Opfer zu sein.
Und ausgenutzt
zu werden. Für ein Jahr, genau. Und wie das sich auch mal anfühlt, wenn man immer quasi auf alles hören muss und alles machen muss, auf was die anderen keine Lust haben. Und dann erfährt man meistens leider ziemliche Undankbarkeit. Ja, vielleicht sollte das vorher irgendwie besser kommuniziert werden, dass man als Freiwillige nicht denkt, man rettet jetzt die Welt, sondern
ja.
Man ist eher die linke Hand und die rechte.
Also eigentlich, ich wusste ja, dass man stark ausgenutzt wird, weil ich das von dir wusste.
Mhm.
Aber so, das dann wirklich so selbst zu erleben und auch noch so ein bisschen angelogen werden mit der Stelle und dann auch dann tatsächlich wirklich nur 1 Euro pro Stunde zu bekommen,
Und man darf ja auch nicht nebenbei arbeiten.
Genau. Also würde ich ja machen. So.
Leben macht ja nicht so viel Spaß, wenn man nicht so viel Geld hat.
Wenn man sich nicht so richtig aber geiles Essen kaufen kann.
Passt ja auch gut zum Minimalismus. Auch das lernt man super als Freiwillige, so ein Jahr mit wenig Geld klarzukommen und was man überhaupt braucht, um glücklich zu sein. Genau. Also das finde ich auch sehr prägend.
Und da ist dann wieder eine andere Sache. Das mit dem Minimalismus unterscheidet sich anscheinend sehr zwischen Frankreich und Deutschland. Weil eigentlich minimalistische französische Freiwillige kriegen tatsächlich 500 Euro pro Monat, nicht nur 115. Mhm. Und als wir das rausgefunden haben, also wir dachten am Anfang, wir kriegen alle gleich viel, weil ist ja irgendwo ein bisschen selbstverständlich, weil warum unnötig verschiedene Gehälter bekommen. Aber dann haben wir doch so rausbekommen und wir waren so, ach krass. Deswegen gehen die immer so viel auf Reisen, kaufen sich so krasses Essen. Wir dachten wirklich, entweder haben die reiche Familien oder die haben vorher richtig durchgehasselt beim Arbeiten. Und ich weiß nicht, also ich habe ja vorhin schon ein bisschen so angedeutet, dass die Franzosen manchmal so auch ein bisschen bevorteilt werden. Nicht nur beim in ihrer Sprache sprechen dürfen, sondern auch, wie sich jetzt so ein bisschen herausstellt, so auch beim Arbeiten. Also ich weiß nicht, ob die Franzosen einfach mehr mögen, weil es vielleicht auch an der Sprache liegt. Die jetzt hier können auch tatsächlich ein bisschen Französisch immer. Leider kein Deutsch, aber ich meine, verlange ich ja auch gar nicht. Ich lerne ja gerne Italienisch. Aber wenn man dann auch noch als deutsche Freiwillige, die sich wirklich viel Mühe gibt, und ich kann auch nur über meine Mitfreiwilligen sagen, auch wenn es wirklich manchmal oder öfters gar keinen Spaß macht, geben uns alle so Mühe. Und wenn dann die Französischen immer so bevorteiligt werden, die richtig geilen Aufgaben bekommen, wir gar keine Aufgaben bekommen, daneben sitzen müssen und es auch schon wirklich oft passiert, dass ich draußen war, auf die Kinder aufgepasst habe, dann die Erzieherin gesagt hat, ich komm rein und putze jetzt den Tisch und mach die Essensreste vom Boden und dafür dann die französische Freiwillige raus durfte. Wo ich mir auch dachte, ich hatte jetzt eigentlich schon meine feste Aufgabe, aber es ist okay. Mhm. Mach ich halt sauber.
Aber um mal ein bisschen neuen Wind hier reinzukriegen, es ist ja nicht alles schlecht. Also, was ist denn nicht schlecht?
Also, ich würde sagen, ich glaube, dass man zum Beispiel nicht alleine ist, ist nicht schlecht, weil man kann über seine Sorgen reden.
Mhm. Mit?
Zum Beispiel den deutschen Freiwilligen, ob die auch die gleichen Probleme haben. Und es gibt auch durchaus Schichten, die Spaß machen, weil ich zum Beispiel seit kurzem auch in der anderen Gruppe eingeteilt bin, mit den Jüngeren,
mhm,
was mir viel, viel mehr Spaß macht und die Erzieherin auch nicht so unterteilt jetzt in Deutsch und Französisch, sondern zum Beispiel mir auch mal gute Aufgaben gibt oder das einfach so aufgeteilt ist. Also dass einfach nicht einer immer nur dasselbe machen muss. Und dann bin ich auch mal, also arbeite ich mit anderen Leuten zusammen, was auch so ein bisschen, sag ich mal, dass nicht immer jeder Tag so gleich ist, was auch eine andere gute Sache ist. Also Tage sind wirklich abwechslungsreich. Wenn man einen abwechslungsreichen Plan hat, also manche haben auch jeden Tag dasselbe, mhm, aber ich glaube, die mögen das auch. Also und dann kann man halt wirklich auch während der Schicht mal mit so seinen Freunden reden und so. Das ist schon echt cool so.
Und Palermo? Die Vorteile?
Also Palermo, ich sag, es ist ja eine Großstadt, die trotzdem in der Nähe vom Meer ist. Also Großstädte haben ja immer ihre guten Seiten und ihre schlechten Seiten. Also kommt auch drauf an, wo du bist, aber in unserem Viertel ist schon so ein kleines Ghetto, sehr, sehr weit von der Innenstadt entfernt, so 40 bis 50 Gehminuten. Aber wenn man dann wirklich in der Innenstadt ist, ist schon sehr schön.
Und so und Altstadt
man,
und so,
ja. Genau. Man hat auch viel Auswahl an Läden und sowas und Touri-Straßen.
Toll, und Kaffee überall. Genau.
Und billigen Kaffee, also ist auch relativ...
Es ist relativ günstig, würde ich sagen, ja. Palermo für so Italien im Großen und Ganzen. Also ich war ja in Rom, das ist dann kein Vergleich.
Ja, und was auch ganz toll ist, dass ich tatsächlich durch Palermo ein neues Hobby etabliert habe.
Genau.
Das nämlich Hip-Hop heißt. Tatsächlich sind das wieder die Vorteile in Großstadt. Es gibt ganz viele Angebote, wo man mäßig tanzen gehen kann. Und ich wollte das schon ganz, ganz lange machen. Aber komme ja eher aus einer sehr kleinen Kleinstadt. Und da gab es das nicht. Oder gab es das nie. Und dann habe ich das immer so ein bisschen zu Hause gemacht. Aber halt jetzt nicht so das Große vom Ganzen. Und dann habe ich mich einfach so nach nachdem 3 Wochen, wo ich krank war, war ich dann irgendwann so, nee, ich mach das jetzt, wo ich jetzt wieder gesund bin. Hab mir irgendeine Tanzschule rausgesucht, die am nächsten an mir dran war.
Hast du einfach so gegoogelt, oder?
Genau. Mhm. Ich habe schon, während ich krank war, schon so gegoogelt, habe mir dann so eine rausgesucht, die am nächsten dran war. Probiere ich erstmal die. Also es gibt ja auch mehrere. Und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, dass die komplett perfekt war.
Hast du da angerufen oder wie hast du das
gemacht? Naja, also ich bin hingegangen und habe halt gefragt, weil im Internet standen so Zeiten, wo das der und der Kurs ist, bin ich mit einer Freundin dorthin gegangen und dann haben wir gefragt, ob wir heute das Probetraining mitmachen könnten und dann hat sich herausgestellt, der Plan war falsch und das Probetraining ist erst irgendwie, war glaube ich, oder das Training war erst in 2 Tagen. Dann sind wir halt 2 Tage später dann nochmal hingegangen und haben wir das Probetraining mitgemacht und ich habe komplett gemerkt, dass das wirklich meins ist und dass es immer so dieses Hobby war, so nachdem ich gesucht habe. So, man kennt das ja irgendwie so, dass man irgendwie nicht so richtig findet, was einen so richtig, was einen
dann
so
hält man es auch nicht durch.
Energie gibt für so das Leben
für oder genau für den Tag, solche so schwierigen Sachen auch.
Genau, ich habe immer so dieses Hobby gesucht, so was das Richtige ist, habe auch ganz, ganz viel ausprobiert. Und dann habe ich das an dem Tag endlich gefunden. Ich war so, wow, das ist so krass. So wahrscheinlich tanzen die alle schon richtig lange und ich tanze, also habe
das sind alles Italiener, ne? Das ist ja auch total stark, also, dass du da in so eine fremde italienische Gruppe reinkommst.
Genau. Und
auch das, alleine, ne?
Ja.
Da ist keine Deutsche jetzt mit dabei.
Genau, das war ja, glaube ich, Ende Oktober habe ich mich dort angemeldet. Und da konnte ich auch noch nicht so krass gut Italienisch. Also jetzt kann ich es auch leider auch noch nicht so krass gut, aber ich habe mich auf jeden Fall sehr verbessert. Aber die haben mich trotzdem voll süß aufgenommen und so nach einem Monat, als sie gemerkt haben, so ja, okay, die hat ihren Vertrag, man verlängert ihn quasi monatlich, die ist immer noch da so, dann haben die mich auch so angesprochen, so gefragt, so ja, woher kommst du eigentlich? Und dann meinte ich immer so, ja, Deutschland, also mäßig auf Englisch. Und die waren so, wow, krass, ich hätte jetzt Spanien gedacht oder irgendwie weiter südlicher. Und ich habe das immer als Kompliment aufgefasst, weil irgendwie ist es auch schon so. Und dann, ja, also es hat einfach, also es macht auch immer noch richtig doll Spaß. Und der Trainer, also es ist nicht so ein Scheiß-Trainer. Tut mir leid für die Ausdrücke, aber ich kenne das, dass der Trainer immer nicht so richtig mittanzt. Und ja, auch beim Sportunterricht, der Sportlehrer ist irgendwie gefühlt unsportlicher als die Schüler. Das hat man, also der wirklich, der hat so eine Passion beim Tanzen, so der, man merkt, der macht das richtig gerne.
Der hat richtig Charisma, ja.
Und der will dir das auch beibringen. Also der hilft dir, wenn du irgendwas nicht hinbekommst. Und ist natürlich auch manchmal ehrlich, so sagt, wenn es scheiße aussieht. Aber so, das macht es irgendwie genau aus und ist irgendwie so richtig schön, auch zu sehen, wie Italiener so eine Hip-Hop-Stunde machen, so, weil ich verstehe ja meistens kein Wort, wenn er so irgendwas erklärt. Und dann muss ich mäßig mehr so darauf achten, so was er macht und das dann mäßig nachmachen, ohne so richtig zu wissen, ob ich jetzt mein rechtes Bein nach vorne machen soll. So, ich gucke einfach und dann sehe ich das. Und so mäßig Hip-Hop zu lernen, ist auch mal
sehr auch stark so von der Gruppendynamik und dem Gespür untereinander und miteinander abhängig. Ne? Man kann ja jetzt sich nicht gut verstellen. Also jeder merkt ja sofort, wenn du nicht bei der Sache bist und nicht konzentriert und aus der Reihe tanzt und das nicht ordentlich machst.
Ja, genau.
Also man muss, glaube ich, so richtig spüren, tanzen, sonst
genau.
Geht das
und
nicht.
Und man muss auch wirklich Spaß dran haben, sonst...
Ist ja auch sau anstrengend.
Ja, das auf jeden Fall. Und auch dann nach 4 Wochen Training kam der Tanzlehrer auch irgendwann so und meinte so, ja, okay, bald ist Weihnachten, wir tanzen bei einer Weihnachtsshow mit. Wir hatten keine Choreografie, gar nichts. Jeder war so richtig geschockiert und manche waren so, okay, ich tanze da nicht mit, ich bin viel zu schlecht. Weil ich habe dann auch so schon so festere Freunde beim Hip-Hop gehabt und dann waren so manche so richtig unsicher, ob sie da überhaupt mittanzen, weil die selbst so ein bisschen unsicher waren noch beim Tanzen. Und ich war auch so, nach 4 Wochen Training weiß ich nicht, ob ich gut genug bin. Habe dann auch so ein bisschen an mir gezweifelt, weil ich dachte, okay, der Kurs ist schon so seit August, September und ich bin gerade mal seit Ende Oktober hier. Ich weiß nicht, ob ich schon so mithalten kann. Und dann habe ich aber, also ich war bis jetzt auch immer beim Training, dann habe ich halt ganz normal, bin ich immer zum Training gekommen und dann haben wir die Choreografie irgendwann gelernt und ich war so, ich bin richtig gut damit klargekommen. Und dann war auch irgendwann Weihnachten, also nicht Weihnachten, sondern der Weihnachtsauftritt. Und es war wirklich richtig gut und dann hat man auch nochmal so richtig dieses Team mehr gespürt. dass alle eigentlich zusammenhalten müssen, damit die Choreo gut aussieht.
Aber sind solche Momente nicht auch wie so ein Ankommen in der Fremde, in so einem fremden Land, dass man dann so einen gemeinsamen Auftritt auch erlebt und so offizielle öffentliche Dinge macht?
Also ja, es war schon sehr, sehr krass so. Und das fühlt sich auch richtig gut an, dass ich das mache, weil so baue ich mir ja irgendwo auch mein Leben in Palermo auf oder ein eigenes Leben.
Ja.
Nur manchmal ist es so schwierig, weil ich weiß ja, in einem Jahr bin ich dort nicht mehr und dann habe ich das alles nicht mehr. Und manchmal frage ich mich, ob es sich dann lohnt, wirklich so ein festes Leben dort aufzubauen, wenn man dann eh weggeht. Und dann bin ich manchmal auch schon im Vorhinein sehr traurig, wenn ich weiß, okay, ich weiß noch nicht, wie viele Auftritte ich noch haben werde oder vielleicht auch Wettbewerbe. Und dann habe ich so richtig gute Freunde gefunden und dann komme ich aber wahrscheinlich nie wieder so.
Doch, du kannst immer wieder kommen und das ist ja das Starke an einem Auslandsjahr, dass es immer ein prägender Teil deines ganzen gesamten Lebens sein wird.
Ja, ich meine, ich kann wiederkommen, aber ist es so wahrscheinlich, dass ich nochmal in Palermo dort tanzen gehe? Das kann ich ja jetzt nicht schlecht im Urlaub machen.
Das stimmt. So, zweiter Erster. Wir sitzen gerade beim italienischen IKEA, weil Mathilda hatte Cravings. Warum hatte sie Cravings, hierher zu kommen?
Wegen den veganen Köttbullar.
Wegen der? Des?
Ah ja, sie weiß es selbst nicht. So sieht's aus. Ich glaube auch.
Und würdest du sagen, italienischer IKEA besser als deutscher?
Ich sag ja, aber wahrscheinlich auch nur, weil er so leer ist.
Also erstens sag ich schon mal ja, weil diese Cafeteria hat einen Siebträger. Wir haben wie immer erfolgreich Kerzen gekauft.
Ja. Wir haben nicht den ganzen IKEA leer geräumt. Das ist schon mal ein ganz großer Pluspunkt.
Weil wir gar nicht können.
Ja, wir haben nicht die Transportmöglichkeiten, sonst hätten wir etliche Pflanzen gekauft.
Ja. Aber du lächelst ja heute schon ein bisschen wieder mehr als gestern. Warum? Ja. Wie ist denn dein Tag gestartet, Mathilde?
Mein Tag ist mit einem Kneippbad gestartet in das Mittelmeer. Mhm. Am frühen Morgen um kurz vor 7:30.
7:03 Uhr. Ich muss sagen, ich bin eine Person, die auf ungeraden Zahlen die Wecker stellt, weil das viel besser ist.
Aber wir sind ja nicht ins Wasser gegangen. Wir sind ja kurz vor 7:30 ins Wasser gegangen.
Und ich habe kurz heute früh gedacht, als der Wecker geklingelt hat, nie.
Aber ja, ich dachte mir das auch, aber dann habe ich rausgeguckt, habe so diesen Sonnenaufgang gesehen und ich war so...
Ja, Mathilde hat gesagt, komm, wir gehen jetzt. Und dann bin ich aufgesprungen und dann haben wir uns irgendwelche Sachen drüber gezogen.
Eigentlich nochmal Schlafanzug. Eigentlich erst Bikini und dann nochmal Schlafanzug.
Ja. Und dann sind wir reingesprungen und es war richtig energetic. Also kann man jedem eigentlich nur empfehlen,
was
oder?
Was krasser war, die Schmerzen an den Füßen oder das kalte Wasser?
Ja. Aber hinterher diese Wärme, die dann den Körper so energetisch durchströmt, das ist wirklich das war next krass. Level. Ja.
Ja.
Drei Wörter zu Palermo.
Ich wusste, dass du irgendwas mit drei Wörtern stellst.
Schneller.
Energetisch. Voll. Abenteuer.
Abenteuer.
Das sind irgendwie alles voll die gleichen Wörter. Naja.
Ist ja nicht schlimm. Sagt ja was über das Gesamtbild aus. Und was war das Schönste, was du bis jetzt erlebt hast in deinem Auslandsjahr?
In meinem Auslandsjahr? Olli, du stellst mir wieder Fragen.
Ja, ja.
Ich glaube tatsächlich, dass ich mich bei Hip-Hop angemeldet habe und dass die Gruppe so unfassbar gut ist, dass wir die erste Show schon hatten und dass ich auch wirklich meinen Traum einfach erfüllen konnte damit. Ich glaube, das ist das Beste, wirklich, was mir hätte passieren können auch.
Und ich glaube auch, dass du dich so gut mit Philly verstehst, oder?
Ja.
Wer ist denn Philly? Das müssen wir noch aufklären.
Also Philly ist eine Mitfreiwillige von mir und tatsächlich, wir haben wirklich gar keine Schicht am Anfang zusammen gehabt. Also wir hatten so viel wie möglich Abstand, wie es nur geht, aber haben trotzdem irgendwie zueinander gefunden und verstehen uns jetzt richtig, richtig gut.
Ich sag ja immer, also Grüße gehen raus an Hani. Ich glaube, wenn man einmal so ein gemeinsames Auslandsjahr bestritten, durchkämpft, erlebt, gelitten, gelebt hat, dann hat man irgendwie so eine Freundin fürs Leben gefunden, weil man so viel zusammen geteilt hat. Man hat auch überhaupt kein Schamgefühl mehr voneinander. Man hat ja wirklich, beide sind außerhalb von Heimat.
Gegeneinander einen Crashout erlebt,
genau.
Also einen Gefühlsausbruch.
Genau, du musst mal Crashout übersetzen.
Gefühlsausbruch würde ich sagen.
Ich habe nicht nur Gen Z Zuhörer. Aber mir hat jemand gesagt, dass ich Gen Z bin letztens.
Ja, das ist, ich weiß, schwierig. Ist schwierig. Ja. Ich dachte, es geht eigentlich nur so bis 2005. Und dann ab 2005. Oder 2000 bis 2007, irgendwie so, glaube ich.
Was war das Leckerste, was du bis jetzt gegessen hast?
Boah.
Einmal süß und einmal salzig.
Ich habe tatsächlich eigentlich nur so viele Traumata mit Spaghetti, Risotto und so.
Das Leckerste, nicht das Schlimmste.
Ja, ich muss überlegen, was ich schon alles gegessen habe. Also, das Leckerste. Also, ich glaube, das so herzhaft war meine Lasagne, die die Franzosen gemacht haben. Das war irgendwie so mit tatsächlich Kürbis.
War das so ein Lasagne. Bisschen quicheartig?
Was? Quiche? Nee, habe ich noch nie gegessen, deswegen keine Ahnung. Aber das war mit Kürbis, die vegetarische Variante. Und die mit Fleisch soll auch wohl sehr lecker gewesen sein. Ist auch voll süß, dass sie es gemacht haben. Also auch schon alleine
dieses Teil. Du isst ja kein Fleisch.
Genau.
Ist das schwierig in Palermo?
Ja, manchmal schon, weil man oft dann auch dasselbe essen muss. Oder das Gleiche. Aber man findet schon so seine Sachen. Also ist jetzt auf gar keinen Fall so ein Grund, dass du dann Fleisch essen würdest, weil du nichts finden würdest.
Hast du so eine Sache im Supermarkt entdeckt, die so dein Favorite geworden ist? Also so was völlig Neues, was es in Deutschland nicht gibt und du freust dich immer, wenn du in den Supermarkt gehst, dass du das dann so kaufst?
Also tatsächlich bin ich hier voll auf den Geschmack von Datteln gekommen, aber nicht solche kleinen, harten Datteln, sondern solche bisschen größeren mit einem Kern drin, ne? Die weichen, die sind richtig lecker und die Kombi hat mir tatsächlich ein Mitfreiwilliger gezeigt mit 95%iger schwarzer Schokolade. Mm. Die Kombi ist es, sage ich.
Okay. Das ist dein Tipp.
Das ist der neue Snack, aber den gönne ich mir auch nicht immer. Also, wir kaufen uns immer so eine große Dattelschachtel, dann diese Schokolade und dann isst man das einfach so ein paar Mal. Und
immer wieder von Kindern nicht immer, gebissen
wenn du wird. Genau. Nicht immer, wenn du in den Supermarkt gehst, kaufst du dir das, weil es schon ein bisschen teurer, die Dattelschachteln und so. Weil das, glaube ich, auch relativ hochwertige sind. Aber
italienische Ansage. Mathilde, du sollst aus dem Bällebad jetzt mal rausgehen.
Ich glaube, Walli wird auf das Morgen abgeholt. Aber auf jeden Fall das Süßeste, was ich bis jetzt gegessen habe, also das leckerste Süßeste, ich glaube, das war mal ein Apfelkuchen.
Selbstgemacht?
Selbstgemacht.
Vater della Casa.
Ja, und was wir mal richtig Geiles gekocht haben, waren tatsächlich eine Gnocchi-Pfanne.
Ja, Gnocchis.
Gnocchi oder Gnocchi?
Gnocchi.
Ja, dachte ich. Du hast Gnocchis gesagt.
Dai, das war Spaß.
Das ist auch der Aufnahmetraum.
Gnocchi. Und hast du seit Palermo so eine Routine umstellen müssen, auch was Essen angeht? Oder
also ja, das
Kochen?
Tatsächlich sehr, sehr doll. Also zu Hause hatte ich ja meistens Glück, dass ich noch ein bisschen von Mama bekocht wurde. Das fehlt mir sehr doll. Weil sie wusste ja natürlich auch so, was ich mag, was ich nicht mag, was ich vertrage, was ich nicht vertrage. Kuss geht raus, ich küsse deine Augen.
Und dein Herz, Mama.
Mama. Also hier ist es schon sehr anders, weil es gibt sehr wenig. Und wir sollen ja eigentlich von der Organisation Essen bekommen, sodass wir uns keines mehr kaufen müssen. Spoiler Alert. Klappt nicht.
Warum? Steht das nicht auf euren 10.000 Zetteln?
Nein, wir kriegen ganz wenig Gemüse und manchmal bekommen wir auch Sachen gar nicht. Dann sind wir dem mal so ein bisschen auf den Grund gegangen und dann meinten die einfach so, ja, ich streiche manchmal eure Sachen weg, weil ich der Meinung bin, ihr braucht das nicht. Und dann sitzen wir da Sonntagabend, Dienstagnachmittag bekommen wir mal neues Essen.
Genau das ist leer.
Also ich meine, wenn man zu 8 eine Liste erstellt und zu 8 eine Woche durchhalten muss mit dem Essen. Ich glaube, dann weiß man schon selbst, so nach 3 Monaten spätestens, wie viel man denn von der Sache braucht. Und generell, die Sachen halten sich ja meistens auch mehr als eine Woche. Wäre ja schlecht, wenn nicht so. Und deswegen, also ist ja auch nicht schlimm, wenn dann mal ein Frischkäse noch für die nächste Woche übrig bleibt. Das weiß man dann, ja. Weil das Problem ist auch immer, Dienstagnachmittag bekommen wir das Essen und Donnerstag müssen wir ein neues bestellen.
Ja, toll.
Und dann, wenn dann geht ihr tatsächlich in unsere Küche, sagt, ja, ihr habt doch noch voll viel Brot. Ja, natürlich, weil wir es auch erst vor anderthalb Tagen bekommen haben. Natürlich ist noch alles voll so. Krass. Deswegen auch, dass die einfach so in unsere Privatsphäre geht, wo du noch nicht mal rein darfst, finde ich auch ein bisschen kritisch.
Ja, ich darf nicht rein, weil ich nicht registriert bin und da sind auch überall Kameras und deswegen musste ich wie so ein Opfer davor warten.
Ja, und ich musste immer alleine mit dem ganzen Gepäck,
das
mit den ganzen Koffern. Ich habe keine Hilfe gekriegt und es tatsächlich alle Freiwilligen sind auch gerade außer Haus. Ich ja auch eigentlich. Also deswegen, ich war da auch irgendwie irgendwie ganz allein und hab der das auch gesagt, dass ich Hilfe brauche, weil niemand da ist. ja, ihr war es egal. Und tatsächlich nicht, dass ihr denkt, ich habe meine Schwester vorher angemeldet, ein paar Tage vorher, so wie es ausgemacht ist. Aber da Menschen, so wie auch ich in der Zeit, im Urlaub sind, geht das nicht. Italiener haben da strikte Regeln.
Und aber vor deinem Haus ist ein schönes Café, in dem ich jetzt schon mehrmals war, weil ich warten musste. Aber ist ganz nett dort.
Ja, ich würde auch sagen. Aber auf jeden Fall nochmal zu dem Kochen zurück. Ich finde es, also wegen der Routine, also ich finde es schon sehr geil, weil ich kochen kann, was ich will. Ich kann, wenn ich Lust auf was Warmes habe, dann koche ich mir das. Meistens muss ich halt leider nochmal einkaufen gehen, weil wir halt eben nicht alles da haben. Und das aber fürs Kochen ist es schon schön, wenn man dann wirklich auch die Sachen hat, die man haben will. Und bei der Routine musste ich sehr, sehr viel umstellen, weil irgendwie Sizilien ist so eine Insel, wo es nicht so, wo auch nicht so nährstoffreicher Boden ist, habe ich mal gehört. Und deswegen wächst dort nicht so viel und ist auch nicht so fruchtbar.
Ich glaube, es muss viel importiert werden.
Und deswegen musste ich mich so sehr viel umstellen auch und mehr supplementieren, also mehr Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Da probiere ich mich gerade in neuen Sachen durch. Zum Beispiel Protrunk, wer das kennt, ich bin dabei. Ich finde es gar nicht mal so eklig, bin ich ehrlich. Also es ist irgendwie lecker. Irgendwie mag ich das voll.
Genau, du hast das erste Mal in deinem Leben jetzt ein Problem, dass du so einen Blähbauch hast, ne?
Ja, genau. Also damit habe ich wirklich meistens nie gekämpft, außer ich bin laktoseintolerant, wenn ich da ein bisschen zu viel Laktose gegessen habe, weil ich mal wieder dachte, heute vertrage ich es bestimmt. Da, ja, aber sonst nie. Und jetzt wirklich so ein tägliches Problem, auch weil, also auch wenn ich wenig esse, wenn ich viel esse, wenn ich wirklich hundertprozentig Sachen esse, die ich vertrage, auch da, also es macht gar keinen Unterschied. Ich habe leider auch noch kein Heilmittel gefunden. Ich habe jetzt mich nur noch mal umgestellt, dass ich nicht in der Schule mehr mit esse, weil die mit Leitungswasser kochen.
Und das da ist auch noch so ein Ding, was man erwähnen sollte für Leute, die vielleicht ins Ausland gehen. Also wir sind echt gesegnet in Deutschland mit unserem Leitungswasser, dass wir das trinken können. Aber hier muss man sich eigentlich ständig damit ausrüsten, dass man irgendwie noch eine Wasserflasche für abends kauft, ja, irgendwas zum Trinken. Niemals Leitungswasser trinken, weil da so Schwermetalle drin sind und das geht wirklich auf den Magen.
Also man muss auch gucken, also eigentlich ist auch das Chlor das Problem, aber zum Beispiel bei alten Häusern, alten Leitungen, die auch des Öfteren kaputt gehen bei uns, ist es dann nochmal schwierig wegen dem Aspekt mit den Schwermetallen. Und deswegen, ich habe da immer nach dem Essen in der Schule komplett dolle Bauchschmerzen bekommen. Ich wusste gar nicht, woran es liegt. Konnte mich gefühlt gar nicht mehr bewegen, weil es so schlimm war. Aber Props an mich, ich habe mich nie von der Arbeit entschuldigt danach. Ich habe es durchgehalten. Und deswegen, das war ganz komisch. Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, dass es das Leitungswasser sein könnte. Dann habe ich mal eine Woche nicht mitgegessen. Tada, es war besser.
Ja. Und aber so richtig einen Tipp gegen Blähbauch hast du noch nicht für Leute, die das Problem vielleicht auch haben?
Nee, also ich habe mal gehört, man soll morgens solche Übungen machen nach dem Aufstehen. Das geht. Aber sonst ganz sehr darauf achten, was man verträgt und was man nicht verträgt. Zum Beispiel wegen meiner Laktoseintoleranz. Ich nehme das hier sehr viel ernster als in Deutschland und nehme auch wirklich dann Laktasetabletten, auch wenn ich nur eine Cappuccino trinke. Ist wichtig.
Und das andere probierst du gerade alles noch aus? So genau, Probiotika, also, Schwarzkümmelöl. Genau.
Ich
denke, ich reise hier mit einer Bodybuilderin, so viel Kapseln und Pillen, die ich dabei habe.
Ich hoffe, ich wirke nicht wie eine Drogenhändlerin oder so damit.
Ja. Und jetzt hast du ja auch Brot.
Ja.
Was habe ich dir denn noch mitgebracht?
Papas Dinkelbrot.
Ja.
Ich bin irgendwie voll ausgerüstet jetzt.
Freust du dich jetzt wenigstens ein bisschen mehr auf nächste Woche?
Ja, also ich freue mich schon sehr doll, wieder in meine Routine zurückzukommen.
Neue
also,
Routine quasi.
Genau, neue Routine. Da freue ich mich immer generell drauf, wenn ich irgendwas Neues ausprobieren kann. Und jetzt gerade, wo eine schwierige Zeit ist, eine sehr schwierige Zeit, ist es dann cool, nochmal so neue Dinge zu haben in dem, so ein bisschen Loch, in dem man ist.
Vielleicht das auch noch als Tipp an alle, die irgendwie so ein Auslandsjahr machen. Januar, Februar ist immer am schlimmsten, weil man hat die Schönheit von Weihnachten nicht mehr. In warmen südlichen Ländern ist da meistens Regenzeit, das heißt, man kann auch nicht so viel raus. Und da muss man wirklich kämpfen und durchhalten. Ja, ab März wird es wieder schöner, da blüht es, da kommt die Sonne mehr raus. Aber diese zwei Monate, da darf man wirklich nicht verzweifeln.
Ja, genau. Und jetzt gerade ist auch, ich glaube, überall so ein bisschen auf der Welt, es ist Januar, Februar auch kalt.
Ja, auch kälter. In Deutschland. Wir haben ja noch eine Sache entdeckt, die vielleicht auch so ein Geheimtipp ist für jemanden, der ein Auslandsjahr macht. einen Lieblingscafé zu haben, wo man einmal pro Woche hingeht und sich einfach, in Italien wird man ja ein Glück nicht arm, wie in Deutschland, sich ein Cappuccino gönnt.
Und ein Pancake.
Was ist denn das für ein Café, was wir entdeckt haben?
Das ist tatsächlich, wie wir es ein bisschen aus Spaß genannt haben, weil wir Menschen gesehen haben, die dort langliefen. Die haben gesagt, als Valentine und ich dort saßen, das ist ja so wie hier in Dubai. Deswegen ist
Little
das
Dubai.
Genau, Klein Dubai, nicht Little New York, sondern Little Dubai. Das ist ein wunderschönes Café am Hafen, kann ich nur weiterempfehlen. Mhm. Und es ist dann auch eine sehr schön freie Meile, auch wenn es so bergig ist, da ist es mal flach.
Und man kriegt vor allem Sonne ab, also man kann sich da so ein bisschen reinchillen.
Direkt am Wasser, links und rechts.
Lesen. Und das Lustige ist, neben diesem Café parkt die AIDA und dadurch kommen sehr lustige Menschen, extravagante Menschen, Menschen aus und einer anderen Bubble, die ich glaube in meinem Leben so nicht kenne.
Miesgestimmte Menschen.
Sehr eingebildete, miesgestimmte Menschen. Und Menschen
reiche,
mit viel Geld,
ja.
Aber sehr unzufrieden.
Ja, unzufrieden reich.
Und deswegen kann man sich auch in dieses Café setzen und so ein bisschen Sozialstudien machen.
Ja.
Und mal wissen, dass es Leuten, die viel Geld haben,
auch nicht immer gut
die
geht.
Die lachen überhaupt nicht.
Ja.
Und freuen sich nicht über einen italienischen Nespresso, sondern meckern die ganze Zeit.
Die freuen sich auch nicht mal, wenn wir sie ganz, ganz lieb angelächelt haben.
Wie sieht es denn aus mit deinem Beziehungsstatus?
Vergeben. Also tatsächlich war das auch alles nicht geplant. Natürlich ist es nie geplant. Kurz vor meinem Auslandsjahr habe ich tatsächlich noch die Liebe meines Lebens kennengelernt.
Stopp, das finde ich auch super spannend. Immer bevor man weggeht, fängt man an, nicht immer, aber man verliebt sich oft. Oder man, also das ist ja
entweder
irgendwas
fängt
ganz
was Wundersames an oder es wird was abgeschlossen.
Warum macht man das? Also
es
ich habe Martina den Tipp gegeben, verlieb dich nicht, mach das nicht, geh frei ins Ausland.
Mama, ich
aber
Papa auch.
Wie das Leben, die Liebe es so will, begegnet Mathilde 3 Monate vorher ihrer Liebe des Lebens.
Ja.
Seelenfreund.
Ja. Und wir sind jetzt schon tatsächlich heute genau 5 Monate zusammen.
Ja. Oh lala.
Ja. Und also ich sag ganz ehrlich, es ist wirklich super schwer. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Tiefen, aber auch natürlich Höhen.
Und nur wer tief fällt, kann hochfliegen.
Ganz genau. Und daran merkt man dann auch so richtig, ob das wirklich die richtige Person ist, ob man wirklich so ein bisschen auch füreinander bestimmt ist, ob man das durchhält. Weil das kommt ja natürlich ganz drauf an, was man für Vorstellungen in der Beziehung hat, wie sehr der eine, wie sehr aber auch der andere gibt. Weil wenn immer nur einer gibt, das geht nicht, das funktioniert nicht.
Ja.
Beide müssen komplett 100%.
Und wie bereit ist man?
Genau.
Wie viel ist man bereit hineinzugeben?
Ja, oder vielleicht auch zu verlieren.
Dann habt ihr
auch
noch eine zusätzliche Hürde der Zeitumstellung. Ihr habt ja eine Zeitumstellung von 10 Stunden. Und ich finde das bei Martina sehr süß, wenn man auf ihren Sperrbildschirm vom Handy guckt, steht da drunter dann immer die Zeit von Adam, wie spät es bei ihm gerade ist. Wir haben jetzt gerade gleich um 12, bei Adam ist es.
Gleich um 10.
Ja, abends.
Abends. Und das ist tatsächlich auch mal ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel, wenn ich arbeite jetzt in den Ferien, ging das voll fit, weil da war ich ein bisschen freier so, wann ich reden konnte. Aber wenn ich arbeite, da ich auch sehr, sehr oft Spätschicht habe, wenn ich dann zum Beispiel 17 Uhr Schluss habe, ist bei ihm natürlich mitten in der Nacht, können wir ja schlecht reden. Und wenn es bei ihm nachmittags ist, ist es bei mir mitten in der Nacht.
Aber ihr habt so Lösungen für die Hürde gefunden? Wie macht ihr das?
Also meistens, zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel um 12 Uhr erst arbeite, telefoniere ich vor der Arbeit mit ihm. Aber manchmal schaffe ich das nicht, weil Arbeit ist ja auch nicht ganz so einfach. Muss ich mich dann immer so mental ein bisschen drauf vorbereiten und kann mich so vom Geist her nicht nochmal so anders ablenken lassen. Weil es kann ja sein, dass ich traurig aus diesem Telefonat gehe. Es kann sein, dass ich glücklich rausgehe. Kann ja alles passieren. Und wenn ich dann mit so Hyper-Emotionen auf die Arbeit gehe, dann ist es nicht so gut. Also ich brauche dann auf jeden Fall auch mal einen Moment, so 10 Minuten, dass ich irgendwie nochmal Musik hören kann, mich so ein bisschen wieder entladen kann. Und das ist auch immer, also auf Arbeit, wir haben jetzt neue Regelungen, dass man wirklich gar nicht mehr an sein Handy gehen darf, weil sich irgendeine Mutter beschwert hat, keine Ahnung. Und deswegen kann ich ihm dann natürlich auch nicht antworten.
Ja. Genau, und für euch ist ein bisschen doof, weil ihr viel in meinem Übersetzer nachgeguckt habt. Auf
genau,
Arbeit, ne?
Genau, das können wir auch nicht mehr machen. Also wir müssen aus dem Klassenraum rausgehen und dann können wir es machen. Aber zum Beispiel in so einer Beziehung sind da manchmal tatsächlich auch Minuten entscheidend, wenn es einer Seite nicht gut geht und man kann nicht antworten, weil
oder
man arbeitet.
Oder
genau, genau.
Genau, du rufst öfter auch mal Adam an, wenn du so einen schwierigen, dunklen Heimweg hast und so, ne?
Ja, genau, das habe ich auch schon öfters gemacht. Und wir versuchen tatsächlich auch so oft wie möglich zu telefonieren. Also am Anfang war es schon so jeden Tag, aber nicht mehr, weil wegen Arbeit, auch wegen anderen Dingen. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man vielleicht 2 Tage nicht redet.
Aber ihr schreibt dann
Freiraum. Genau, wir schreiben ganz viel. Und wenn wir aber auch so einen Streit haben, dann rufen wir meistens an.
Ich glaube, Streiten ist die größte Herausforderung, ja, weil per Nachricht eskaliert das meistens, weil man sehr schnell aneinander vorbeischreiben kann.
Genau, das ist das Problem. Also einen Streit hatten wir eigentlich noch gar nicht, würde ich sagen. Einfach eher so, dass man was falsch verstanden hat und so dachte so, was ist jetzt los, was ist passiert, so, das meinte ich gar nicht so, sowas.
Mhm. Ja, manchmal ist man auch schlecht drauf und lässt es dann am anderen aus.
Manchmal ist man auch ein bisschen zu emotional irgendwie an dem Tag und dann ist es auch einfach besser, wenn man redet. Kurz, auch wenn es kurz ist, einfach erklären, wie man es meinte und dann, also was heißt einfach? Einfach ist es überhaupt nicht. Aber weil man ja irgendwie auch immer so gegen Handy, also irgendwie auch gegen eine Wand redet, weil eine Umarmung kriegst du trotzdem nicht, auch wenn du dein Herz ausschüttest.
Ja. Eigentlich ist es, würde ich sagen, eher ein Vorteil, dass ihr beide ein Auslandsjahr macht, weil sonst bleibt einer zu Hause, das ist auch doof.
Und dann geht der andere nach Hause, weil...
Andererseits mache ich auch die Beobachtung, seitdem ich hier bin, dass du dein Auslandsjahr mit seinem vergleichst und das wird zu einer komischen Konkurrenz.
Ja.
Weil du hast gestern den prägenden Satz gesagt, den ich irgendwie sehr erschütternd fand.
Gott.
Ich wünschte, ich hätte so viel Spaß wie Adam.
Ja.
Das finde ich schwierig. Weil man deine Arbeit überhaupt nicht, Adam macht Work and Travel, mit einem freiwilligen sozialen Dienst vergleichen kann. Und Wahrnehmung und Wirklichkeit sind, glaube ich, auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, ich glaube, selbst in einer Beziehung, obwohl man sich sehr nahe steht, nimmt man doch dann am Ende des Tages auch irgendwie nur die Facetten, die zum Beispiel auf Instagram gepostet werden, wahr. Und ich glaube, also ich habe heute nochmal so, manchmal gehe ich so in mich, aber beim Autofahren oder so, habe ich mir eigentlich auch so gedacht, auch wenn man zusammen ist und wenn man der Person wirklich sehr nahe steht, obwohl wir auch noch nicht ganz so lange zusammen sind und wir auch noch nicht ganz so lange Zeit zusammen hatten tatsächlich vor dem Auslandsjahr, sind das wirklich einfach meistens Facetten und wenn dann halt zum Beispiel nichts kommt oder wir manchmal nicht schreiben, dann weiß ich ja gar nicht, was er
macht. Man so in die
vielleicht geht es ihm gerade voll schlecht und ich denke so, hat wieder
man
voll
konstruiert
Spaß Leben.
Selbst eigene Bilder. Aber ganz lustig, wir sind heute zum Parkplatz gelaufen von unserem Leihauto und ich glaube, dort ist gerade ein kleines Down und dann war da aber so ein kleines Zeichen an der Brücke. Erzähl mal davon.
Also, es passiert wirklich oft, vielleicht weil ich auch einfach so ein bisschen eine emotional sensible Person bei solchen Themen bin, dass ich oft an mir zweifle und denke, ist das überhaupt alles so richtig, dass wir das so machen? Wäre es anders besser gewesen? Oder warum habe ich kein Geld, um ihn zu besuchen? So,
ja.
Das ist alles irgendwie so ein bisschen doof. Aber und dann war genau wieder so ein Moment, wo ich dachte, so, ist irgendwie alles gerade nicht so toll und nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, auch von der Arbeit und so nicht. Und dann plötzlich, es war wie so ein Parkhaus gelaufen, wie so eine Tiefgarage. Und dann war da so eine Brücke, unter die man durchgelaufen ist. Und dann war da so ein Schild auf Italienisch. Und da war aber noch ein Herz mit einem A und einem M. Das ist mir irgendwie als erstes aufgefallen, genau. Und ich war so,
ich hab's
krass.
Gar nicht gecheckt.
Ja, weil die hat's gar nicht gecheckt. Ich habe sie nur gefragt, was das übersetzt heißt. Weil ich konnte es mir irgendwie so denken, aber da waren so Wörter, wo ich mir dachte, das macht irgendwie keinen Sinn. Und das hieß übersetzt, glaube ich, ich habe mich nie bei jemandem so wohl gefühlt wie bei dir.
Ja.
Und da dachte ich mir so, es stimmt eigentlich. Man muss sich eigentlich auf diese guten Dinge fokussieren, die man vor der Beziehung hatte, die man während der Beziehung hat. Also vor dem Auslandsjahr der Beziehung meine ich, nicht vor der Beziehung. Einfach wie die, man muss sich auch irgendwo wirklich an Erinnerungen festhalten.
Ja.
Auch wenn das ein bisschen sich doof anfühlt, immer in der Vergangenheit
Kleidung des anderen.
Kleidung?
Ja, ich habe ja noch.
Hey! Das hat übrigens auch
Jetzt gibt's veganes Köttbullar für Mathilde. Ich wollte nur sagen, ich habe ja noch einen Pullover von Adam für dich mitgebracht. Solche Dinge können dann so ein bisschen einen aufmuntern. Aber es ist natürlich immer ein Gefühlsauf und Ab, ne?
Ja, aber das war dann wieder so ein Moment, wo ich mich so daran erinnert habe, pass auf, das ist wirklich die Person, wo du dich 100% wohlfühlst, der du alles sagen kannst, also wirklich alles, und in die ich mich blind fallen lassen könnte, blind vertrauen. Und dann kamen so wieder diese ganzen Erinnerungen hochgeschossen, weil irgendwie, man vergisst die wirklich in
krass,
solchen Momenten.
Wie intensiv der Mensch ist mit seinen Gefühls-Emotionen.
Ja, deswegen, ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir auch so Videos gemacht haben. Also vor dem Auslandsjahr. Ich weiß, wir müssen ganz viele Videos aufnehmen, damit wir die dann haben, wenn wir nicht zusammen sind. Und die gucke ich mir dann auch richtig oft an und ich denke mir, das ist so krass, dass wir das erlebt haben, weil wirklich manchmal, ich vergesse das. Mhm. Und oder wenn ich das dann sehe, ja, und dann denke ich mir so, krass, also wir hatten ja eine Zeit zusammen, es ist ja nicht so, als wäre schon immer so. Mhm. Und wenn man sich das dann so vor Augen nimmt, dann weiß man irgendwie auch so, ja, die ist immer noch da, alles ist immer noch gut. Man redet zwar nicht mehr so viel wie früher, man sieht sich natürlich nicht. Auch dieser körperliche, diese körperliche Nähe. Berührung, ja, diese Nähe hat man gar nicht. Also die fehlt mir tatsächlich auch sehr, sehr doll. Einfach mal so eine Umarmung oder auch ein,
ja,
Kuss.
Alles, was man nicht sagen kann irgendwie. In ganz vielen, ja, Situationen sagt man ja nichts, sondern gibt ein Lächeln, gibt eine Umarmung, ja, hält Händchen. Ich glaube, diese ganzen Zwischentöne fehlen ja. Und die, genau, kann man bei WhatsApp ja gar nicht ausdrücken. Und das ist, glaube ich, hart.
Ja, und genau, das kommt dann auch sehr drauf an, welche Liebessprache man hat. Mhm. Also bei mir ist es halt genau diese, ja, körperliche Nähe. Und ich glaube, deswegen ist es nochmal sehr, sehr, sehr viel schwieriger. Aber wir machen wirklich auch gegenseitig sehr viel, um die Beziehung wirklich aufrechtzuerhalten. Mhm. Also beide Seiten geben sich Mühe.
Ja, ich
so
finde das auch.
Geschenke, ja, über, also ich habe Freund von Adam gefragt, ob er ihm was schenken kann. Und Adam hat mir schon ganz oft Blumen quasi tatsächlich durch Feli auch geschenkt. Sie hat sie besorgt, mhm, und dann war das so. Und das fand ich auch sehr, sehr toll, weil dann war es immer so, da stehen die Blumen und ich wusste so, jemand am anderen Ende der Welt denkt an mich jeden Tag.
Ja.
Und dann auch tatsächlich auch ein Weihnachtsgeschenk haben wir auch beide über die Bühne gebracht. Also wirklich, das ist.
Und ich fand es auch sehr beeindruckend, dass Adam sich nochmal einen Wecker gestellt hat für dein Silvester, weil, ja, Adam hat ja 10 Stunden früher Silvester gefeiert. Es sind so diese Kleinigkeiten, finde ich, ja, diese Aufmerksamkeit der Kleinigkeiten.
Das ist wirklich wunderschön und dann, also es weiß ich nicht, es ist magisch, sage ich so.
Der Marcel Hassel Podcast, Körper und Geist stimmen.
You have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.